Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß!
Alright, Leute, es geht wieder los im Podcast. Wir sind im Jahr 2026, meine erste Folge dieses Jahr. Ich hoffe, ich bin nicht eingerostet. Ich sag erstmal ein herzliches Hallo in die Nähe, oder Magdeburg ist seine Heimat, an Daniel Müller. Guten Morgen oder guten Mittag, Daniel.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Also vielleicht habt ihr es ja schon, ich suche ja meistens so Bilder auch raus für die Podcast-Folge, die schon irgendwie passend sind. Also ich denke, ihr werdet schon wissen, in welche Richtung das geht. Also Daniel ist jemand, den ich bei meiner eigenen Instagram-Search so irgendwie bin ich über dich gestolpert. Hat mir sehr gut gefallen, was du sportlich als Trainer, Athletiktrainer, auch Neurotrainer alles so machst. Wir werden darüber heute mit Sicherheit das ein oder andere noch den einen oder anderen Satz verlieren. Vielleicht erzählst du, ja, wenn du Bock hast, ein paar Sätze zu dir. Einfach frei Schnauze, was fällt dir zu dir ein, Daniel? Was machst du so? Und erzähl was zu dir.
Also ich bin viel beschäftigt, denn ich habe viele Verantwortung täglich zu managen. Einmal als Ehemann, als Papa von 3 Kindern. Und beruflich bin ich selbstständig und wie der Name sagt, gibt es da viel zu tun. Habe jetzt 10 Jahre hinter mir in der Selbstständigkeit und die ist ordentlich gewachsen, muss man sagen. Ja, ich bin einerseits Referent, mache Seminare für verschiedene Institutionen, vom Deutschen Schwimmverband über medizinische Institute. Dann habe ich meine eigene Seminarreihe. Spezialgebiet ist die neurozentrierte Therapie und neurozentriertes Training. Ich bin aber grundsätzlich von Hause aus Sportwissenschaftler und Sporttherapeut. Das heißt, ich betreue im Prinzip Menschen, die Probleme haben oder denen ich mit Sport helfe, leistungsfähiger zu werden oder eben Probleme zu beseitigen am Bewegungsapparat oder gesundheitlich. Und ich habe ja über eine Reihe von Entwicklungen eigentlich schon früh im Leistungssport Kontakt gehabt. Am Olympiastützpunkt hier bei uns in Magdeburg. Da betreue ich Athleten. Ich habe im Handball mit dem SC Magdeburg ein Bundesliga-Team, was ich als Athletiktrainer betreue und quasi auch Neurotrainer seit jetzt 7, 8 Jahren, also jetzt quasi die 7. Saison. Und darüber hinaus bin ich immer noch wissenschaftlich interessiert und versuche mit nicht viel Leichtigkeit, aber trotzdem mit Geduld meine Doktorarbeit fertig zu bekommen zum Thema visuelles Training.
Oh, krass, ja. Also ja. Das ist natürlich für mich selber, der auch ähnlich wie du, beziehungsweise das Gleiche studiert hat. Damals war es ja so ein bisschen, was macht man denn damit? Das war immer die Frage. Also Sportwissenschaften, also ein geiles Studium, wenn du halt selber so interessiert bist, ne? Das kannst du bestimmt auch bestätigen. Also das, ich für so Leute wie mich oder wahrscheinlich auch für dich, eigentlich im Prinzip fast die einzige Möglichkeit, was wir machen können. Denn wenn du so Sport denkst und machst, dann kannst du dann nur, dass du, wenn du Sport atmest.
Ja. Denke ich auch.
Ja, sehr cool. Also ich habe natürlich heute ein paar spezifische Fragen. Das hast du jede Menge erzählt, was du insgesamt so machst. Also ich bin natürlich über das Thema Handball so ein bisschen auf dich gestoßen. Und wer vielleicht nicht so krass sich in der Bubble auskennt, der SC Magdeburg, würde ich sagen, ich glaube, man könnte fast mit Recht mal behaupten, sie sind auf jeden Fall unter den Top 3 der Welt der Mannschaften. Also manche Leute behaupten, dass der SC Magdeburg die beste Handballmannschaft der Welt momentan ist. Und ich würde sagen, also ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass das also die obersten 0,0001%, dass ihr dazugehört. Also das und das ist ja dann nicht immer nur mit der sportlichen, ich sag mal, mit der handballerischen Leistung zu tun, sondern eben das Gesamtkonstrukt von Trainerteam. Und dass du da natürlich ein Teil davon bist, ich hoffe und ich denke, dass du da auf jeden Fall stolz drauf sein kannst, weil das ein absolutes, also ist es für mich oder auch jemanden, der vielleicht auch selber Trainer ist, ein absolutes Vorbild, finde ich auf jeden Fall richtig cool. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, wie damals der Kontakt zu den Handballern kam. Kam das über das Thema mit dem Olympiastützpunkt? Wie kommen so die Leute dann so krass zu dir? Weil du vorhin auch gesagt hast, du machst so viel auch bei anderen Instituten. Ist das jetzt quasi nur so Hörensagen? Die Leute sagen, nehmen Kontakt mit dir auf oder bist du da auch richtig vernetzt und so?
Also das ging los. Ich war am Olympiastützpunkt selbstständig, dann schon habe 1, 2 Sportler betreut und Tatsächlich kam Yves Grafenhaus, der Co-Trainer vom SCM, damals mal zum Olympiastützpunkt.
Auch Spieler damals, ja.
Genau. Schon früher, und ich hatte mit einem Sprinter, den ich damals betreut hatte, nämlich so Nervenmobilisationstechniken gemacht und manuelle Techniken für periphere Nerven. Und da meinte der damalige Sprinttrainer noch, Mensch, das wäre doch was, was wir den Handballern mal mitgeben könnten für die Auswärtsfahrten, wenn die halt so, ja, nach langen Auswärtsfahrten sind die steif und dann haben die Verspannung, je nach Qualität des Busses und der Reise. Mhm. Und dann, habe ich gesagt, klar, kann ich machen. Und dem Yves habe ich dann ein paar Sachen gezeigt für den Unterkörper, Oberkörper. Und habe dann aber auch gesehen, dass er eine Narbe auf der Schulter hat. Und dann war mir wichtig zu sagen, hey, guck mal, du hast da eine Narbe auf der Schulter. Ich würde dir noch ein paar andere Sachen zeigen. Dann habe ich ihm ja gezeigt, was man mit der Narbe machen kann, um die Schulterfunktion zu verbessern. Und er war so geflasht, dass er gesagt hat, hey, das werde ich mal mit meinem Cheftrainer besprechen, Bennett Wiegert. Und dann sage ich, okay, mach das. Dann hat er das gesagt und hat gesagt, Mensch, das wäre doch was für uns. In dem Zuge bin ich da rangekommen und habe dann einzelne Sportler vom damaligen Team betreut. Unter anderem Lukas Mertens, der heute Nationalspieler ist.
Cool,
ja. Linksaußen, der hatte damals sein Reha nach Kreuzbandriss. Und der hatte zum Beispiel noch bestehende Probleme. Will jetzt nicht genau sagen, was. Das ist, weiß nicht, ist sicherlich medizinisch privat.
Ja, klar.
Aber interessant war, dass die Reha schon ganz gut war, orthopädisch gesehen. Und mit dem neurologischen Ansatz dann habe ich dann innerhalb von wenigen Einheiten hinbekommen, dass der eben keine Schmerzen mehr hat, keine Probleme und die Einschränkungen auch weggingen. Und interessanterweise haben wir da mit den Augen gearbeitet. Ja, und da war für mich so, also ich bin zwar schon lange in dem Thema, aber für mich ist es jedes Mal krass, wie unglaublich das eigentlich ist, dass man über solche Sachen, die scheinbar halt nicht miteinander zusammenhängen, dann doch Verbesserungen hinkriegt. Und insbesondere, wenn man es braucht, dann ist es halt Gold wert. Wenn man es nicht braucht und wenn man da kein großes Thema hat, okay, ja, das ist dann nicht so essentiell. Aber zu mir kommen die Leute in der Regel dann, wenn sie nicht mehr weiterkommen. Und das ist auch gut so, weil ich auch sage, diese Neurosachen, das braucht nicht jeder, ja, nicht unbedingt. Und man soll erstmal gut trainieren, gut schlafen, gut essen. Und sozial sich kümmern, dass man da einen ordentlichen Sinn für sein Leben findet und sich emotional erstmal ausbalancieren. Und wenn das aber alles nicht funktioniert, dann sind es ja in der Regel auch erweiterte Gründe, warum jemand dann nicht weiterkommt. Und da kommt eben die Neurologie ins Spiel. Und so ist es im Prinzip bei den Fallbeispielen, die dann auch zu mir kommen. Ja, also wie gesagt, ich bin froh, dass es so eine Ergänzung ist, weil das ersetzt halt nicht ein gutes Training oder so. Aber der Vorteil ist eben, wenn andere Sachen nicht funktionieren, dann funktioniert das eben sehr, sehr häufig. Und das ist natürlich eine schöne Sache als selbstständiger Therapeut und Trainer, weil dann kannst du dir quasi ja schon fast sicher sein, dass wenn die Leute kommen, die haben schon alles probiert, dann kannst du denen sehr wahrscheinlich helfen. Und so kam ich dann zum SCM, kam eins auf dem anderen. Und dann hat Benno gefragt, ob ich Athletiktrainer werden will bei denen, weil ich auch im Krafttraining mich auskenne. Und habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, weil dafür brauchst du richtig viel Zeit.
Ja.
Das muss man richtig machen, vernünftig. Da reichen auch keine 40 Stunden. Und dann habe ich aus dem eigenen Anspruch also gesagt, nee, das kann ich jetzt nicht leisten. Damals war ich noch an der Uni, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und dann habe ich gesagt, nee. Und irgendwann habe ich auch eine Idee gehabt, Mensch, ich könnte doch eine halbe Stelle übernehmen, dass ich Teile mache und die andere Hälfte übernimmt Yves. Der Co-Trainer hatte nämlich damals auch eine Athletiktrainer-Ausbildung gerade frisch in der Tasche. Und das hat dann funktioniert und so lief das an. Und seitdem ist mein Inhalt dort auch gewachsen und so weiter. Ja.
Crazy. Also erstmal muss ich sagen, ich finde es cool, dass man halt quasi, man braucht immer also so einen Kontakt, das ist manchmal halt auch Zufall, wie dass du jetzt den Yves Grafenhorst irgendwo getroffen hast. Also das ist manchmal natürlich auch Zufälle, die man jetzt nicht herbeizaubern kann. Das passiert halt, bei manchen passiert es, bei manchen vielleicht halt auch nicht. Aber es ist natürlich cool, wenn du was kannst, dann ist so ein Moment für dich halt oftmals die Eintrittskarte. Ne? Und das war jetzt bei dir ja so, er hat jetzt sofort am eigenen Leib gespürt, okay, du hast ihn verbessert. Das heißt, für dich hat das einfach nur bedeutet, er hat gemerkt, du weißt was. Und das kannst du auch niemandem absprechen. So, das merkst du sofort, ob sich jemand auskennt oder nicht. Oder in dem Fall fühlst du es sogar oder spürst es sogar selber. Das ist natürlich immer die krasseste Sache. Was mich noch interessieren würde, wäre, weil du ja auch mit diesem, also Therapie oder therapeutischer Ansatz bedeutet ja auch immer, also jetzt nicht nur manuelle Therapie, aber auch schon, dass du am Patienten arbeitest. War das ein Teil deines Studiums, wo du dich darauf spezialisiert hast, oder hast du das später erst hinzugefügt?
Nee, im Studium lernt man sowas nicht.
Ja, das war nämlich
gerade im sportwissenschaftlichen Studium, ja. Was auch überhaupt nicht negativ zu werten ist, weil Sportwissenschaft besteht ja auch aus vielen anderen Komplexen, ja. Die man lernen muss auf jeden Fall. Aber ich habe dann Zusatzausbildungen anvisiert. Ja, ich habe mich dann schon früh gefragt, im Studium, was machst du? Ich will nicht Fitnessstudio-Trainer bleiben. Ich will mehr machen. Vor allen Dingen will ich den Leuten auch mehr mit Gesundheit helfen. Und aber auch durch die Erfahrung im Training und mit Krafttraining und mit Sporteln habe ich halt früh gemerkt, du musst dich auch im erweiterten Sinne mit Gesundheit und vielen weiteren Systemen beschäftigen, weil im Sportwissenschaftsbuch ist es eigentlich ziemlich simpel. Du hast einen Körper, den analysierst du in Bezug auf Leistung. Du machst leistungstechnische Tests und hast dementsprechend die Voraussetzungen. Und dann hast du ein Ziel, was du erreichen willst, und du willst dort in bestimmten Schritten hin. Das ist ja ein methodischer Aufbau, das ist ein Trainingsperiodisierung. Und dann ist die Theorie recht simpel. Du kommst dahin über Trainingsform XY, hast dann natürlich noch eine Variabilität. Du musst ausprobieren und musst die Kunst der Anwendung auch beherrschen. Aber was dort meistens nicht drin steht, ist, was haben die Leute für Probleme? Ja. Die kommen ja dann an und haben zig Sachen.
Ja.
Und wie oft man quasi das Training anpassen muss und es nicht nach Buch läuft, das ist ja nicht nur eine Sache, die mal nebenbei kommt, die man dann irgendwie so in der Praxis lernt. So habe ich es gedacht früher. Nee, das ist quasi tägliches Geschäft. Und da noch besser zu sein, erfordert sporttherapeutische Skills. Und das war halt für mich dann schon recht früh klar. Dann habe ich Sporttherapieausbildung in Berlin gemacht und dann bin ich ins Ausland geflogen und habe verschiedenste Konzepte gelernt. Ja, das sind alles Sachen, die im Ausland unterrichtet werden. Da ist Deutschland nicht so weit, leider. Aber ja, das entwickelt sich ja auch. Genau.
Aber es ist interessant, dass du sagst, weil das ist auch das, was ich auch selber als Athletiktrainer immer wieder gemerkt habe. Und zwar, wenn du jetzt irgendeine Mannschaft hast mit, keine Ahnung, 15, 20 Spielern, ne, also egal welche Sportart jetzt, also dann hast du im Prinzip, wenn du da was machen willst, hast du eigentlich jedes Individuum, das irgendwo andere Probleme hat. Das heißt also, wenn du jetzt ein Athletiktraining durchziehst mit der ganzen Mannschaft, dann werden das auch Spieler dabei sein, denen das halt nicht gut tun wird. Ne? Du musst dann mit den anderen Sachen machen und so. Und das ist halt auch, jetzt erklärt sich wahrscheinlich auch, warum das eigentlich theoretisch diese Stelle über, warum da keine 40 Stunden dafür ausreichen. Jetzt, das ist, jeder, der schon mal in dem Bereich unterwegs war, weiß auch, warum das so ist.
Ja, ich meine, das eine ist, warum das in der Regel nicht ausreicht, ist, in vielen Athletiktrainerjobs musst du ja die Jugend auch noch mitmachen. Ja, du musst die Jugend machen, du musst die mitbetreuen, und da habe ich schon einen großen Vorteil, weil das bei uns nicht verpflichtend ist. Ich bin quasi einzig und allein für die Männer, für die Profis verantwortlich. Aber selbst wenn man das mal rausnimmt und wenn man jetzt nur ein Team hat, wenn man wirklich einen Anspruch hat, den Job richtig gut zu machen, dann reicht das nicht aus. Dann kann man das nicht gut leisten, weil du hast so viele Stellschrauben, die du eigentlich drehen kannst. Du hast so viele Bereiche, die du halt ständig überwachen musst. Ob das Monitoring ist, der Gesundheitszustand der Leute, die Interaktion mit den Physiotherapeuten, das kontinuierliche Testing. Also ich würde jetzt mal sagen, aus den Gesprächen heraus, die ich jetzt über die letzten 7, 8 Jahre geführt habe, viele Leute sagen, boah krass, was ihr alles macht, und du machst das und das, und das ist, du bist Vorreiter in dem und dem, und du hast hier eine exzellente Betreuung aufgebaut und das medizinische Fundament ist top. Aber ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, trotzdem, weil ich
Weil du denkst, dass du mehr machen könntest.
Ja, naja, natürlich, weil ich total demütig bin und weil ich denke, wow, also warum sagen die das? Ich fühle das überhaupt nicht so. Ja? Mhm. Ich fühle das eher andersrum. Ich denke mir so, oh mein Gott, warum machen wir nicht noch das? Und da fehlt doch noch, ja, da fehlt doch noch ein kleines Puzzleteil. Und, ja, und dann gibt's ein, zwei große Sachen, wo ich sage, boah, die sind seit 50 Jahren eigentlich klar. Die musste doch eigentlich, warum ja, mache ich das jetzt nicht noch? Und warum mache ich nicht da noch eine Fortbildung? Und eigentlich bräuchte ich noch den Spezialisten. Und ich bin eigentlich da ziemlich unzufrieden mit. Also wenn ich dich in mich reinhorche.
Aber das ist ein gutes Zeichen, das spricht ja für dich, dass du reflektiert bist auch. Und ich sag mal, dass der Dunning-Kruger-Effekt weit weg von dir ist, dass man sich nicht selber überschätzt.
Ja. Ja. Vor dem Effekt muss man sich halt immer in Acht nehmen. Ja, da
kann
man sich immer wieder hinterfragen. Gerade wenn man eben Methoden anwendet, die nicht alle machen, das ist super wichtig, auf jeden Fall.
Aber ich wollte noch sagen, oder vielleicht nur abschließend zu dem Thema, jetzt zu dem, oder diesem Blog mit Trainer sein und Training und so, das Thema mit dem neurozentrierten Training, das war, also meiner, ich habe das jetzt vor ein paar Jahren mal, war so ein richtiger Hype gefühlt, da hat das ja gefühlt jeder also so gemacht, das war richtig cool. Mittlerweile freue ich mich schon, wenn ich Mannschaften sehe, die zum Beispiel verschiedene Augenübungen machen vor dem oder beim Warm-up und so weiter, weil ich weiß, oh krass, da ist jemand am Start, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und deswegen, also ich glaube, dass das ein bisschen vielleicht nicht mehr ganz so im Hype ist wie vor ein paar Jahren mal, aber jetzt kristallisieren sich halt so die Experten halt in dem Bereich raus. Und das, was du zum Beispiel auch gesagt hast, habe ich ja auch immer wieder diese neuen Erfahrungen bei meinen Sachen, also zum Beispiel mit dem Thema zyklusbasiertem Training bei Frauen jetzt, ist es immer wieder auch für mich wieder dieses neue Erfahrungen sammeln, jeder ist wieder anders, das ist super spannend. Und das, also dieses Thema neurozentriertes Training, ich hoffe es für den Sport selber, dass das noch mehr Einzug dass da einfach noch mehr Leute darauf zurückgreifen, weil das einfach meiner Meinung nach einer der besten Möglichkeiten ist, weil es geht nicht immer nur um Ballern und Athletik und weiter und weiter weiter, sondern das ist eben auch ein wichtiger Teil davon.
Ja, kann ich zustimmen, auf jeden Fall. Das sind halt auch viele Diskussionen, die geführt werden müssen, die auch manchmal ein bisschen wehtun und manchmal ein bisschen drücken, ja, und die ich auch mittlerweile auch wirklich gerne führe. Deswegen freue ich mich über solche Podcasts auch wie mit dir, weil da kommt das an die Öffentlichkeit. Und mir ist auch immer ganz wichtig, diese differenzierte Sichtweise halt rüberzubringen, zu sagen, hey, wir machen hier nichts Dogmatisches. Und ich bin ein ganz großer Vertreter davon, zu sagen, wann funktionieren diese neuen Konzepte halt auch nicht und wann brauche ich sie nicht. Und ich bin der Meinung, alles hat irgendwo seinen Anwendungsbereich. Also, ne, auch ein Boso-Ball kann ich für irgendwas verwenden. Die Frage ist nur, macht es für den Moment und für den Punkt, in dem ich gerade bin, Sinn in meiner Leistungsentwicklung, in meiner therapeutischen Arbeit, oder habe ich was anderes, was vielleicht besser ist? Und wenn es was Besseres gibt, dann bin ich der Letzte, der sagt, ich will jetzt aber trotzdem A oder B machen. Also, das ist einfach wichtig. Und ja, da gibt es viele Mythen, da gibt es viele falsche Glaubenssätze, da gibt es leider auch schlechte Ausbildungen, die das im Prinzip auch nicht differenziert rüberbringen. Und das nervt mich, das regt mich auf. Aber ich versuche halt selbst auf dem Markt das Ganze ein bisschen differenzierter auch rüberzubringen, damit das Thema dadurch auch nicht untergeht, ja.
Ich finde es ganz spitzenmäßig, dass so Leute wie du auch da so, ich sag mal, da einfach einen neuen Vibe oder eine neue Perspektive reinbringen, weil wir wissen jetzt auch beide wahrscheinlich aus der Erfahrung, also Handball ist ja jetzt nicht so, ich sag mal, vielleicht die am allermodernsten so von der Einstellung her, du weißt vielleicht, was ich meine, dass die Leute jetzt nicht super offen für alles Neue und so. Ich weiß nicht, ob das im Fußball anders ist, kann ich nichts dazu sagen. Ich weiß nur, dass das im Handball halt so ist, dass da schon immer, es ist ein bisschen schwieriger und so, das alles so zu implementieren. Deswegen ist es mega nice, dass das natürlich geklappt hat. Und da brauchst du halt eine Person, wie jetzt Benno zum Beispiel, der sagt so, ich finde das selber gut, dann ist dir die Tür offen. Dann kannst du natürlich solche witzigen Sachen machen. Das finde ich richtig geil. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen, dass ich den Schwank nochmal rüberkriege. Also jetzt neurozentriertes Training, ich weiß gar nicht, wie würdest du momentan beschreiben, dass deine, wenn du jetzt zum Beispiel eine Einheit mit der Mannschaft machst, und der Part von reinem Athletiktraining zu neurozentriertem Training, könntest du das vielleicht prozentual einteilen oder sagst du, das ist immer so ein Mischmasch irgendwie aus allem?
Ja, also tatsächlich grenze ich das relativ scharf ab. Sicherlich gibt es viele Möglichkeiten, neurozentrierte Inhalte auch zu vermitteln in der Gruppe. Das machen wir auch bei uns. Einige Inhalte sind zum Beispiel im Warm-up mit drin, dass man die Augen da mit einbezieht, dass man das Gleichgewicht mehr mit einbezieht, dass man viel über Körperwahrnehmung geht, Gelenke und Muskeln zu spüren. Einfach, das erweitert sich ja auch das Thema. Mittlerweile ist es ja auch schon, zum Glück finde ich, auch breiter als jetzt, sage ich mal, so, wie es angefangen hat vor 10, 15 Jahren. Na, Moment mal, 10, 11 Jahren mit Lars Lienhardt. Da war es ja quasi mehr oder weniger nur die Neuroathletik, klassische Neuroathletik, wie man sie kennt. Und jetzt mittlerweile, finde ich zumindest meine Wahrnehmung, ist das erweitert schon auf psychologische Konstrukte, auf viele andere Bereiche der Wahrnehmung und des Nervensystems, die auch schon immer eine Rolle gespielt haben, aber die jetzt einfach mehr im Fokus sind. Und das finde ich gut. Und durch diese Entwicklung ist auch unsere Betreuung in den Teams halt auch gewachsen. Ja? Und da ja, kann ich wirklich viele Beispiele aufzählen, ob das nur koordinatives Training ist oder Entscheidungstraining oder kognitives Training, wo wir halt bestimmte Elemente integrieren, um halt das Nervensystem, das Gehirn immer irgendwo mit zu bedenken. Ja? Und dann gibt es einzelne spezielle Sachen, die ich halt im 1-zu-1-Setting mache. Und das ist aber komplett getrennt. Ja? Also ich mache jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt klassisches Krafttraining machen, da mache ich wenig Neuro, da mache ich fast gar nichts, ja. Da kriegt der ein oder andere vielleicht mal eine kurze Intervention für 5 Minuten, wenn er ein Problem hat, damit er wieder die Übung machen kann. Aber da geht's ja um die strukturelle Anpassung und um das Krafttraining. Und deswegen, ich grenze das im Einzelfall recht stark voneinander ab und da ziehe ich mir die Athleten dann einzeln heran und behandle die mit den Therapieformen oder trainiere die mit den Trainingsformen, wenn es notwendig ist. Das heißt, wenn jemand ein Problem mit den Augen hat, dann kriegt er einzeln visuelles Training von mir. Wenn jemand eine wiederkehrende Problematik hat am Bewegungsapparat, wo neurologische Hintergründe dazu sind, dann kriegt er dafür eine Therapie von mir. Ja, und ja, so kann man das so ein bisschen trennen. Also ein paar Sachen in der Gruppe und sehr, sehr viel individuell. Das hat auch damit zu tun, dass nicht jeder auch offen ist, jeder Sportler. Und da einfach aufgrund von Respekt ich dann auch das nicht mit jedem mache. Weil ja, es muss ja auch irgendwo ein gemeinsamer Auftrag sein.
Wie ist das jetzt aktuell, wenn zum Beispiel jetzt ein Sportler oder so hier zuhört oder auch eine Privatperson, machst du sowas auch, dass du sagst, so mit einem Fernassessment quasi, dass du jemanden auch so betreust? Also wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe immer Probleme im Rücken und so weiter, kann das ein Problem sein? Bist du dann auch dafür da?
Ich weigere mich stark. Ich habe das schon immer nicht gemocht, über online irgendwas zu machen, weil ich einfach ein Freund davon auch bin, auch durch meine Ausbildungen jemanden auch anzufassen.
Ja.
Manuell zu arbeiten, Muskeln zu palpieren, Gelenke anzufassen. Manche neurologischen Assessments musst du auch live sehen. Ich habe dann aber irgendwann, weil viele Sportleranfragen kamen vom Ausland, gesagt, Mensch, ich mag es nicht, aber wir können ein paar Sachen probieren, weil ich bin auch leidenschaftlich dabei und will dann auch helfen. Und vielen, wie gesagt, wurde nicht geholfen oder es hat nicht gereicht. Und bei einigen habe ich das eben schon ausprobiert und das Schöne, aber auch das Blöde daran ist, dass es wirklich funktioniert hat. Also ich habe jetzt eigentlich noch keinen, den ich nicht helfen konnte, was schön ist, aber auf der anderen Seite nervt es mich auch ein bisschen, weil ich will das nicht. Also ich versuche das so weit wie möglich zu verringern. Wenn es nicht anders geht, mache ich das. Aber für mich ist die komplette Betreuung immer in Person oder zumindest so, dass ich jemanden mal gründlich gesehen habe, mal 2 Stunden analysieren kann und danach habe ich einen Eindruck und dann kann ich vielleicht 3-4 Sachen mal online machen. Es gab ein extremes Beispiel, was ich hatte vor 4 Jahren, einen Profifußballer, der 12 OPs hatte und seitdem seine Karriere eigentlich an Nagel gehangen hat. Und jedes Mal aufs Neue wurde ihm erzählt, wir müssen das nochmal operieren, das nochmal operieren. Und er hat quasi so, also das war ein unfassbarer mentale Stärke von diesem Sportler, jedes Mal aufs Neue, das zu glauben. Musst du dir mal vorstellen, du wirst 6-mal vielleicht, ja. Oder 5-mal, das 5. Mal. Du wirst 5-mal an der Schulter operiert. Mhm. Und dann glaubst du das 6. Mal am nächsten Arzt wieder. Ja, okay, das wird es sein, das wird es sein. Dann machen wir es wieder, dann geht es 3 Wochen gut und dann kommen wieder die Beschwerden. Es ist, also was man für eine bitterliche Stärke haben muss, das durchzuziehen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist auch natürlich dieser Drang nach, ich hoffe, ich kann wieder irgendwann spielen. Ne? Das ist halt auch.
Ja, also unfassbar. Da sieht man, was die Leistungssportler so antreibt. Und das war, wie gesagt, ein Extrembeispiel. 8 Schulter-OPs und 4 Halswirbelsäulen-OPs. Und das Thema war überhaupt nichts Orthopädisches. Und also ich bin heute noch am Verdauen von diesem Wahlbeispiel, weil ich da emotional. Weil
man muss sich ja mal vorstellen, dass einem was da für Schindluder getrieben worden ist, dann natürlich auch vorher, ne? Das ist natürlich immer die krasse Sache. Aber weil du gerade vorhin noch das Thema auch mit manuell und Leute ansehen, ich muss dich da nochmal kurz drauf ansprechen. Du hast nämlich heute gerade in deiner Story auch nochmal geteilt gehabt. Da war dieses Beispiel. Das passt so gut zu dem Thema neurologisches, ja, was mit Nerven zu tun hat, neurozentriertes neurologisches Training. Da war ein Beispiel von einem, ich sag mal, eingeschränkten Mann, also er hat eine Art von Behinderung gehabt, ich weiß jetzt nicht genau welche, kannst du vielleicht gleich noch was dazu sagen, und hatte eben motorisch Schwierigkeiten und hat dann diese blaue Filterbrille wahrscheinlich aufgehabt und hat dann sich viel besser damit bewegen können als vorher. Erzähl mal kurz was drüber, ich fand das super interessant.
Ja, also ein Mann mit einer starken Bewegungsstörung, der halt wirklich mit sehr, sehr eingeschränkten Bewegungen sich nur fortbewegen kann und ganz auffälliges neurologisches Profil hat. Und dann wird ihm eine blaue Karte vor die Augen gehalten. Je näher die blaue Karte an die Augen kommt, also diese blaue Hülle quasi, desto deutlicher werden die Bewegungsstörungen reduziert. Also so, dass der von anfänglich quasi ohne Zittern gar nicht gehen kann und dann recht geschmeidig im Verhältnis, muss man natürlich sagen, dann auf einmal sich fortbewegen kann. Je weiter die Dame, die betreuende Therapeutin, das Blaue wieder wegnimmt aus seinem Gesicht fällt, desto mehr wird wieder die Bewegungsstörung. Sehr eindrückliches Beispiel, hat ein Kollege aus Amerika geteilt, der auch in der Neurowelt drin steckt. Das ist für mich einer von den Beispielen, wo man halt sieht, wie krass das Gehirn Bewegungen verändern kann, und zwar sofort. Ja. Und warum das halt wichtig ist, darüber nachzudenken, nicht nur, warum geht etwas nicht und wie kann ich jetzt die Bewegung trainieren, sondern auch, wo liegt die Handbremse. Und da ist das Gehirn oft eine Schnittstelle. In dem Beispiel ist es so, dass blaues Licht oder blaue Farben das Gehirn stark aktivieren. Also den Kortex besonders, diese quasi unsere Großhirnrinde, aktivieren und das Erregungslevel stark hochgeht. Und durch ein höheres Erregungslevel kann ich potenziell, wenn ich Stellen habe, die untererregt waren, logischerweise danach besser funktionieren oder dabei. Das kann man sich zunutze machen, um mit einer Brille, die quasi über die Farbe das Gehirn aktiviert, dann trainiert, damit das Einspeichern von dem, was ich dann eben verbessern will, leichter ist, weil mein System quasi erstmal richtig an ist und nicht partiell ausgeschaltet.
Jetzt meine Frage demnächst und schon oder direkt, wo ich was anknüpfen muss. Hast du schon bei euch im Training beim SCM mit blauem Licht gearbeitet? Die Antwort ist wohl ja.
Nee, tatsächlich nicht. Okay. Ich dachte ja, im Einzelsetting ja. Weil wir auch regelmäßig so kleine Concussions haben. Das bringt die Natur des Sports mit sich durch Kontakt. Ja. Da bin ich sehr sensibel, dass quasi auch
Gehirnerschütterung übrigens, ne?
Genau, milde Gehirnerschütterung. Da bin ich sehr sensibel, das Thema auch hinreichend immer zu beleuchten, weil das ist ein unterschätztes Thema. Und da muss man teilweise eben über solche Tricks verfügen, damit eine ausreichende Rehabilitation nach Gehirnerschütterung vorliegen kann. Im Einzelsetting, also ja, da mache ich so eine verrückten Sachen. Im Gruppensetting nein. Das hat primär den Grund, dass es einfach, wie ich sagte, das nimmt nicht jeder an. Nicht jeder kann sich das überhaupt vorstellen und hat die,
ist auch so.
Die geistige Flexibilität zu sagen, wow, das ist jetzt komplett
sehr, great, sehr schön ausgedrückt,
kauft ihr das ab. Und wenn es uns weiterbringt, dann ist es in Ordnung. Also das, was ich sagen will, ist, das berührt ja auch Glaubenssätze, das berührt auch gewisse, wie soll ich sagen? Also das
Überzeugung, ja.
Macht ja was mit den Menschen, wenn ich da jetzt, das sieht ja aus wie ein Clown, ja, wenn ich da rumlaufe. Und deswegen, ich kann es auch total verstehen, ja. Wenn das nicht so effektiv wäre, wenn ich es brauche, dann würde ich es auch nicht machen.
Aber ist cool, geistige Flexibilität werde ich mitnehmen. Das finde ich gut. Das ist ein sehr schöner Terminus. Ja. Ganz kurz noch, also das ist ein krasses Beispiel, also was, dass man sich mal vorstellen kann, wie eng quasi Bewegung und Gehirn und so weiter überhaupt verzahnt sind. Also wirklich absolut verrückt, was man da noch machen kann, ne?
Ja, total.
Ja. Lass uns noch das letzte Segment. Ich habe nämlich beim Reden immer wieder mal gesehen, dass du auch diesen Kollegen hier anhast. Aber wahrscheinlich ist es ein Whoop-Band, schätze ich mal. Ja. Oder irgendeine Art von... ich habe nämlich heute gerade meine Benachrichtigung von 365 Tagen. Ich bin ja late to the party gewesen. Du hast das vielleicht ja auch schon ein bisschen länger. Kannst du ganz kurz, weil ich weiß, dass das Leute interessiert, auch die hier immer zuhören. Thema Whoop-Band ist für dich, ist das quasi nur so, also Gesundheitstracker so nebenher laufen lassen oder arbeitest du richtig damit?
Also mit den Sportlern, da arbeite ich damit.
Cool, mit dem Whoop-Band?
Genau, weil wir wollen natürlich im Sinne des Monitoring auch schauen, wie ist deine Regeneration? Was ist bei dir individuell, was den Schlaf vielleicht schlechter macht? Ja? Oder sind wir am Überpacen mit der Trainingsbelastung? Da hilft natürlich enorm, wenn ein Sportler so frei ist und so professionell ist und dann sich so ein Band besorgt und so einen Tracker hat, ja. Das heißt, da das feiere ich total ab. Da bin ich der Erste, der dann fragt und mit denen arbeiten möchte. Das ist ein Grund, warum ich es mir auch selber besorgt habe, dieses Band, weil ich dann halt einfach auch voll mitreden möchte, weil ich
einen
vollen Eindruck haben möchte. Und das Zweite ist, weil ich auch für mich selber einfach mitbekommen möchte, ist mein Gefühl, was ich habe für Erholung, für Schlafqualität, ist das passend zu dem, was die Daten ausspucken. Und da bin ich jetzt 3 Monate, ja, knapp 4 Monate dabei.
Okay.
Und sammle halt weiterhin die Daten und gucke halt, was sagt mir das System und was sagt mir mein Körper und passt es zusammen? Und kriege ich vielleicht irgendwas mit, was mir hilft, meinen eigenen Körper besser zu verstehen? Mein ultimatives Ziel ist, dass ich das eigentlich dann in einem Jahr nicht mehr brauche, weil ich das verstanden habe und dann mehr Körperwahrnehmung habe und dadurch... Ich will nicht abhängig sein von Daten, aber ich will quasi aus den Daten lernen. Ja.
Weißt du, was ich krass fand? Also zum Beispiel jetzt gestern und vorgestern habe ich so, ja, wir haben uns so ganz leicht, würde ich sagen, erkältet, ein bisschen angeschlagen und so. Und das Whoop-Band, normalerweise habe ich eine Regeneration von irgendwo zwischen 70 und 95 oder so. Also immer im grünen Bereich eigentlich. Und ich hab mich wirklich nur ein bisschen erkältet. Ja. Ich fühle mich noch nicht mal richtig schlecht. Und die Whoop zeigt sofort 17% Regeneration an. Ich hatte letztes Jahr mal eine Lebensmittelvergiftung und das war dann bei 1% und so. Und er erkennt das alles sofort. Es ist wirklich krass. Und ich sehe das genauso wie du. Es ist auf jeden Fall ein sehr hilfreiches Tool, um vielleicht Eindrücke zu bestätigen oder vielleicht auch dann einfach abklären zu lassen. Also mir hilft es auf jeden Fall auch sehr weiter. Ich wollte es nur mal auch von dir nochmal dich fragen, wie du es so wahrnimmst. Jetzt bist du ja noch nicht so lange dabei. Aber ich finde es, also es liefert schon sehr interessante Daten, ne?
Ja, auf jeden Fall. Dieser präventive Aspekt ist halt auch mit ein Driver, finde ich, warum das interessant ist, weil du siehst halt, okay, die Daten gehen jetzt ein bisschen runter, deine Herzfrequenz, Ruheherzfrequenz steigt vielleicht ein bisschen, Atemfrequenz ein bisschen und Herzratenvariabilität geht runter. Und dir geht's eigentlich noch gut, und dann denkst du halt, okay, wenn das wirklich oftmals so ist und dir geht's danach auch schlechter, also es folgt ja dann die Reaktion, das Band erkennt's ja quasi ein Stück früher.
Ja.
Wenn es wirklich so ist, dann könntest du ja an dem Tag, wo du das merkst, interagieren und was machen, dass du zum Beispiel dich nicht überlastest oder dass du dann, keine Ahnung, dein Immunsystem hochballerst mit Vitamin C oder halt doch noch mal die halbe Stunde früher schlafen gehst, wo du denken würdest, naja, nach dem Körpergefühl reicht heute um 10. Und das interessiert mich halt. Und wenn das wirklich so genau ist und so passt, dass ich damit auch besser performe für meinen Job und für meine Familie und für mich selbst, dann würde ich sogar fast überlegen, ob ich es behalte.
Ja.
Weil jetzt, es gibt ja manchmal Daten, die das dir rausspuckt, so Erholung oder auch Schlaf, wo du halt nicht so richtig zustimmst vom Gefühl her.
Genau.
Und mein Ziel ist jetzt quasi rauszufinden, ja, ist es einfach Messfehler, ist es, ne? Oder ja, liegen da andere Sachen vor? Oder hilft mir das wirklich so viel, dass ich es auch als, ja, als Coach quasi brauche?
Also mein Gefühl sagt mir, dass du das ähnlich sehen wirst wie ich nach einem Jahr. Ich habe nämlich auch überlegt, ich mache das mal ein Jahr und guck's mir an. Und es war schon mir nach ein paar weniger als einem Jahr, wesentlich schon weniger, war mir klar, dass ich das auf jeden Fall behalten werde. Einfach weil du oftmals, weil du diese Sicherheit einfach hast, weil du kennst das ja, wir kennen das alle so, dass du fühlst dich so, nicht Fische und nicht Fleisch und so weiter, denkst dir so, ja, aber ich kann ins Training gehen. Und am nächsten Tag denkst du dir so, ah ja, okay, ich wäre vielleicht doch nicht ins Training lieber gegangen. Und das ist ja genau der Fall, den du auch beschrieben hast und so. Also wirklich sehr interessant. Also Whoop-Band ist wirklich eine absolute Empfehlung, wer sich um seine Gesundheit präventive Maßnahmen zu ergreifen, vielleicht nochmal einen Ticken mehr interessiert und so, ist das auf jeden Fall mal eine Sache, die man sich anschauen könnte. Daniel, wir sind leider am Ende der Folge. Ich würde dich aber gerne natürlich, wenn du auch Lust hast, vielleicht nochmal einladen. Wir finden bestimmt noch ein paar andere lustige Gesprächsthemen. Also auch wenn ihr jetzt gerade zuhört und sagt so, hey, ich habe da nochmal eine Frage oder so weiter, schreibt's mal in die Kommentare rein. Bei Spotify kann man jetzt seit einiger oder seit kurzer Zeit auch kommentieren. Ich würde mich sehr drüber freuen, wenn wir einfach nochmal neue Anhaltspunkte haben können. Und ja, also vielen Dank, Daniel, für deine Zeit. Hört gerne mal auch in die anderen Folgen rein. Gebt uns mal eine Bewertung im Podcast. Das wäre absolut genial. Und ja, vielen Dank für deine Zeit, Daniel. Ich verlinke natürlich dich und deine Informationen wie immer in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Und dann, bis dann, herzliche Grüße nach Magdeburg. Ciao, Daniel.
Danke, ciao.